Ist eine Person hier, die vorzieht, wenn ich Schriftdeutsch spreche, sonst werde ich auf Schweizerdeutsch umschalten. Ist gut. He? Okay, bleiben wir bei Schriftdeutsch. Wow, ewiger Gott, so treu ist deine Art. Weil Mundart, ewiger Gott, so treu ist deine Art. Und es berührt mich immer wieder, wenn ich diese Lieder höre, wenn ich sie singe. Sie ermutigen uns, dass wir unser ganzes Vertrauen hundertprozentig auf Gott setzen. Und dann wissen wir, wir sind immer an der richtigen Adresse. Immer. Auch wenn dein Leben noch so herausfordernd ist, auch wenn du noch so viele Sorgen dir machst, wegen deiner Ehe, wegen deiner Familie, wegen den Enkelkindern, es gibt sehr, sehr viele Lasten, die die Menschen tragen. Ich bin sicher auch unter uns. Und das Beste ist, wenn wir Gott vertrauen. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, er lässt Schwierigkeiten zu, weil er uns noch näher bei sich haben will. Das ist meine Erfahrung in meinem Leben. In den herausfordernden Zeiten bin ich Jesus in einer Art nahe gekommen, wie ich das vorher nie gekannt habe. Und das hat mich geprägt. Ich bin heute der Mensch, der geprägt ist von Herausforderungen, aber auch von der Tatsache, dass Jesus mich durchgetragen hat. Und das will ich euch ans Herz legen. Am ersten Sonntag in dieser Predigtreihe haben wir Josua 24 angeschaut. Und Josua mit 110 Jahren, ich sage es gerade nochmal, ihr habt schon ein paar Mal gehört, er sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Today I choose to follow you. Ich erwähle heute, dir nachzufolgen. Das ist Josua. Und das war ihm bis am Ende seines Lebens, bis zum letzten Atemzug, das Entscheidende. Ich will dir dienen. Ich will dich, Gott, ehren mit meinem Leben. Auch wenn ich im hohen Alter bin, ich habe keinen riesigen Einfluss mehr auf meine Familie, aber das, was ich kann, das mache ich. Und ich will im Glauben von dieser Erde gehen. Das soll der letzte Eindruck sein. Ist gewaltig. Und dann haben wir geschaut, was die Eltern an Ermutigung brauchen. Es ist so entscheidend, dass wir stabile, gute Ehen haben. Und dass die Gemeinde alles daran setzt, Ehepaare zu ermutigen, dass sie einander treu bleiben. Und wenn Herausforderungen da sind, Schwierigkeiten, Konflikte, dass wir sie ermutigen, dass sie mit der Hilfe Gottes diese Situationen bewältigen können. Natürlich, es braucht dann beide, welche bereit sind, diese Entscheidung zu treffen. Aber dass wir Gott vertrauen und nicht aus der Ehe rausspringen, denn das hat dann auch fatale Folgen für die Familie, wenn Kinder da sind. Die Ehepaare stärken. Und ja, die Ehepaare stärken, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir sie entlasten können. Gerade wenn Kinder da sind, die Kinder noch klein, dann ist es herausfordernd, dass man als Ehepaar genügend Zeit findet, um die Ehe zu pflegen. Ich gebe euch einen Tipp, was Merkel und ich gemacht haben. Wir haben uns schon früh entschieden, als wir Kinder bekommen haben, die Rablette wurde dann immer größer zu Hause und es wurde immer schwieriger Zeit für uns zu finden, aber wir haben uns entschieden, dass wir einen Abend pro Woche für unsere Ehe reservieren, fest in die Agenda eingetragen. Ist erstaunlich, wenn man so die Agenden ansieht, was da alles drinsteht. Aber ich hoffe, bei euch, liebe Ehepaare, steht auch Eheabend zum Beispiel. Ein Abend pro Woche. Ein Tag pro Monat, ein ganzer Tag pro Monat und eine ganze Woche jedes Jahr nur wir als Eltern. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie macht man das? Wer schaut dann nach den Kindern? Und da sind wir mitten im Thema, wie Gemeinde und Familie eine erweiterte Familie sind, wo die Ehepaare Unterstützung bekommen können. Und das sollte sehr, sehr wichtig sein. Schatz, du möchtest schon dazu etwas sagen, gell? Wir haben abgemacht, dass ich dich spontan frage. Und ich glaube, es kommt besser raus, wenn du es gerade selber sagst. Margit hatte da eine sehr gute Idee. Nur als Beispiel.
Ja, in Wetzikon, in einer unserer Gemeinden, wo wir waren, hatten wir wenig Babysitter, Teenager. Und dann kam mir die Idee, wir bilden junge Teenager aus, die gerne babysitten möchten. Und dann haben wir einen Kurs gestartet mit eigenem Material, mit einer Fachperson noch herbeigezogen. Und die Kinder durften lernen, was mache ich, wenn? Und sie wurden mit verschiedenen Situationen konfrontiert, also die Teenager meine ich. Und dann habe ich organisiert, dass Familien sich melden konnten, um einen Teenager am Abend zu haben, um die Kinder zu hüten oder ihnen zu schauen. Und da mache ich einfach Mut. Es kann ganz einfach anfangen. Es gibt ja dann auch so feste Beträge, was ein Teenager für eine Stunde bekommt. Das ist nicht viel. Aber ich mache sehr Mut, vielleicht irgendwie auf Teenager zuzugehen und dann immer den gleichen oder die gleiche zu beanspruchen, dass unsere Ehe gestärkt wird. Das war mir so wichtig und das wurde sehr gebraucht. Und ja, da freut sich mein Herz, weil es ist so wichtig, dass wir nicht ausbrennen als Ehepaar. Und ich weiß noch, mein Mann durfte dann, wir haben abgemacht, jedes Mal einmal schlägt er etwas vor, er geht gerne essen oder weiß nicht, ja, verschiedene Sachen und ich gehe lieber etwas laufen oder Velofahren und dann hat sich das immer so abgewechselt und es freut einem, wenn es wie ein Ritual gibt, auch für die Kinder, an diesem Abend, da kommt wieder die Sibyl oder der Hans. Wir hatten auch Buben und ihnen bewusst zu machen, hey, du wirst mal ein Vater, wenn das normal läuft, vermutlich. Und das ist nicht eine Sache nur für Mädchen. Ja, nur so aus unserer Ideenkiste, es lohnt sich. Und es hat auch Leute gegeben, die haben sich dann gemolden, obwohl sie nicht zur Gemeinde gehörten. Es ist einfach ganz toll, wenn man so einen Babysitter bekommt. Genau, ist das gut?
Super, oder? Hast du das. Ja, genau. Und ich habe gesehen, dass das hättet ihr sehen sollen, ein Selfie machen, wie ihr gestrahlt habt. Einige von euch haben richtig gestrahlt, als Margit diese Idee vorgestellt hat. Ich hatte so den Eindruck, boah, das wäre super.
Nur noch nebenbei auch den Kindern, dann den Teenies auch eine Auszeichnung geben, dass sie den Kurs besucht haben. Und das sehr wertschätzen, das war einfach eine ganz tolle Idee. Genau.
Ja, genau. Und am Anfang konnten sich die Eltern dann bei dir melden. Dann hast du die Teenies vermittelt, auch geschaut, dass sie geografisch nicht zu weit weg sind. Man muss sie ja nachher wieder nach Hause bringen. Und ja, du hast das vermittelt und mit der Zeit hat sich das dann eingespielt. Die Familien hatten dann so ihre Lieblings-Teenies, die gehütet haben und ist ja auch eine Vertrauenssache, auch zwischen den Kindern und dem Teenie. Und gerade wenn die Kinder noch ganz klein sind, geht es ja vor allem darum, dass man eine Art Nachtwache hat und bereit ist, wenn ein Kind aufwacht. Also, einfach so eine Idee und ich hoffe, eure Fantasie blüht so richtig auf, wie ihr als Gemeinde Eltern stärken könnt. Nächsten Samstag zum Beispiel, gell Martin, haben wir noch darüber geredet, haben die Eltern, die sich anmelden für dieses World Café, eine Möglichkeit, dass jemand nach ihren Kindern schaut. Und das wäre dann auch so eine Idee, dass nicht die Gemeinde hier etwas anbietet als Programm für alle, sondern dass man seinen Teenie aktivieren kann und der nach Hause kommt. Und die haben dann auch Spaß, wenn sie einen Batzen verdienen dabei. Wir hatten ganz am Anfang, hast du mich erinnert, eine Familie, ihre Teens haben unsere Kinder gehütet und die Eltern haben dann selber ihren Teens einen Batzen gegeben und uns das einfach geschenkt als Angebot. auch weil sie gesehen haben, Margit ist nicht berufstätig und wir müssen etwas schauen, wie wir durchkommen mit dem damaligen Pastorenlohn. Und das war auch super. Also, okay, ich hoffe, ihr habt das gut begriffen. Letztes Mal ging es um die Kinder. Jetzt können wir hier mal noch das Buch anschauen. Martin hat es schon erwähnt, auf Entdeckertour. Es gingen so viele Bücher weg. Ich habe gleich beim Verlag in Deutschland noch einmal 50 Stück bestellt. Also wenn übrig bleibt, wir können die ganz gut wiederverwenden. Aber ihr könnt euch großzügig bedienen, vor allem jene, die letztes Mal sich eingetragen haben auf der Liste, dass ihr eure Bücher mitnehmt. Könnt euch selber bedienen. Wir lassen sie noch liegen bis nächsten Sonntag. Es gibt noch ein Ansichtsexemplar. Nur 10 Franken. Im Fontis Verlag kostet das über 22 Franken. Und wir haben das einfach direkt, ich habe jetzt auch verhandelt, dass wir es wieder zum gleichen Preis bekommen. Und das hat super geklappt. Ein wunderbares Geschenk für die Kinder, ein Hilfsmittel für die Eltern. Ich will es nicht wiederholen vom letzten Mal. Und einfach, dass ihr seht, worum es geht bei Orange. Am ersten Sonntag war das ja ein Thema. Wir haben die Eltern und die Gemeinde und beide haben ja das gleiche Ziel, dass die Kinder Jesus begegnen und zum Glauben kommen. Jetzt ist das die Schwierigkeit, dass viele Eltern die Hauptverantwortung der Gemeinde übergeben. Dass sie sagen, die Gemeinde ist der Ort, wo mein Kind biblische Geschichten hört, geistlich geprägt wird und zum Glauben an Jesus findet. Und man hat Freude daran, aber die Schwierigkeit ist die, dass, also die Schwierigkeit ist schön, dass nicht in erster Linie die Gemeinde, sondern die Eltern zuständig sind für die geistliche Erziehung ihrer Kinder. Und dass es wichtig ist, dass wir den Ball nicht einfach abgeben, sondern bei uns behalten und sagen, es ist meine Aufgabe, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich stehe dafür gerade. Und die Gemeinde hat ohnehin viel weniger Stunden pro Jahr zur Verfügung, um unsere Kinder zu prägen. Darum ist es entscheidend, dass die Gemeinde mit der Familie zusammenarbeitet und man sich gegenseitig unterstützt in diesem Auftrag, die einerseits die Liebe der Familie, das Licht der Gemeinde, und wenn die zusammenkommen, dann entsteht die Farbe Orange. Okay? Ein ganz wichtiges Ziel in der Erziehung und Prägung unserer Kinder ist folgendes. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung unsere Kinder und Jugendlichen zu Gott stehen. Ich finde das ein Mega-Zitat. Denk mal darüber nach. Das ist entscheidend. Es gibt im Alten Testament unzählige Männer, Väter, die erwähnt werden. Und dann steht, im Alter von dem zeugte er einen Sohn. Und dann kommt gleich der Kommentar, und der Sohn wandelte auf den Wegen seines Vaters, oder der Sohn diente den Götzen, wie sein Vater das getan hat. Man merkt, dass aus der Sicht Gottes das Entscheidendste an unserer Erziehung und Prägung unserer Kinder ist, dass sie in eine Beziehung mit Gott kommen, dass sie an Gott glauben, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen und dass sie gerettet sind. Und alle anderen Fragen sind sekundär. Dass wir da investieren. Und wenn die Kinder den Glauben haben, haben wir bei unseren Pflegekindern erlebt, wenn sie den Glauben haben, wenn sie Jesus entdecken, haben sie in sich die Kraft des Heiligen Geistes, die ihnen hilft, alle Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Ihre schlimme Biografie abzulegen, diese Gefangenschaft in der eigenen Biografie und befreit zu werden zu einem neuen Leben. Das ist das Schönste, was passieren kann. Wir haben bei uns in Rheineck in der Gemeinde, das war meine letzte Stelle, eine Umfrage gemacht, wo man sich eintragen konnte, in welchem Alter man sich für Jesus entschieden hat. Es hat mich einfach Wunder genommen, wer ist in welchem Alter zum Glauben gekommen. Und ihr seht hier das Papier von der Flipchart, wo man den Punkt setzen konnte. Der Punkt, die Farbe des Punktes spielt keine Rolle, sondern das ist einfach für die Kreativität. Aber schaut mal an, was wir da sehen. Die allermeisten Punkte sind im Alter so bis, ich sag mal, 23 Jahren. Dann gibt es noch so gegen 30 noch einmal einen kleinen Schub. Und schaut mal, was nachher passiert. Schaut das mal an. Und das war für mich so eindrücklich. Eigentlich habe ich erwartet, dass es so aussieht. Ich wollte das einfach bestätigt wissen. Und hier noch das Detail. Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Seht mal, wie viele schon im Alter bis 10 Jahre sich für Jesus entschieden haben. Ist gewaltig. Und Jesus spricht in Matthäus 18, ab Vers 1, von den Kleinen, die an mich glauben. Und wer ein solches Kleines, das an mich glaubt, zur Sünde verführt, dem wäre es besser, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängt und ihn versenkt im Bodensee oder wo auch immer. Ist eigentlich furchtbar. Jesus sagt das, weil ihm die Kinder so wichtig sind und er weiß, dass die Kinder prägbar, aber auch verführbar sind. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Eltern diese Chance wahrnehmen. Die meisten Missionare, die heute auf dem Missionsfeld irgendwo tätig sind, haben sich im Alter unter 15 Jahren dafür entschieden, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Das ist gewaltig. Das ist das entscheidende Alter. Und darum ist es wichtig, dass wir als Eltern alles investieren und nicht denken, ja, später, wenn die dann in eine Freizeit gehen oder so, können die dann sich immer noch für Jesus entscheiden. Das hat übrigens auch mit der Führung zu tun. Dass wir die Kinder anhalten dazu, ein Leben mit Gott zu führen. Und dann noch das andere Bild, die andere Seite. Schaut das an. Das ist viel der längere Weg. Je älter der Mensch wird, umso schwieriger wird es. Und da hört es, wir haben viele über 70 in der Gemeinde, aber da hört es dann mit 70 auf. Ja, danke vielmal. Hier ist noch eine Folie, die ich am ersten Sonntag gezeigt habe. Wer die Kinder geistlich am meisten prägt. Und ihr seht, dass es Mutter und Vater sind. Sie prägen am meisten. Und wenn die Eltern wegfallen als entscheidende Präger der Kinder, dann wird die Wahrscheinlichkeit sofort kleiner, dass sie zum Glauben kommen. Ihr könnt also nicht sagen als Eltern, ja, entweder führen wir sie zu Jesus oder jemand anders macht das. Wichtig ist, dass sie Jesus kennenlernen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns als Eltern aus der Verantwortung nehmen, ist dann viel größer, dass die Kinder nicht zum Glauben kommen. Und dann seht ihr hier die weiteren Bereiche, Pfarrer, Großeltern. Kids-Treff ist auch wunderschön. Und ihr seht hier auch, dass der Einsatz der Gemeinde nicht vergebens ist. Aber ich glaube, die Gemeinde muss in allererster Linie nicht in die Kinder, sondern in die Eltern investieren und sie ermutigen. Ich möchte gerne mit euch aus dem 1. und 2. Timotheusbrief ein paar Stellen lesen. 1. und 2. Timotheusbrief. Wir haben hier habt ihr das gesehen? Das Pult, das sieht ja wunderschön aus. Jemand von euch hat hier einen neuen Deckel gemacht und das heute Morgen noch angeschraubt, weil ich an den letzten Sonntagen so rumgerissen habe, dass das begonnen hat zu... Nein. Also, aber man könnte schon intensiv werden und dann hat man nur noch den Deckel in der Hand. Okay, aber jetzt ist das kein Problem mehr. 1. und 2. Timotheus. Diese Briefe, die sind einzigartig. Wir nennen sie die Pastoralbriefe. 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus, Pastoralbriefe. Da schreibt Paulus nicht einer Gemeinde, sondern einer Einzelperson. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir Kontakt haben mit einer Einzelperson, werden wir sehr, sehr viel persönlicher und intimer, als wenn wir etwas einer Gemeinde sagen. Und wir sehen darum hier ins Herz von Paulus. Interessant ist, wie Paulus dem Timotheus schreibt, was er schreibt. 1. Timotheus 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Also wem schreibt der Paulus? Dem Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Das heißt, Paulus hat Timotheus zu Jesus führen dürfen. Und jetzt nennt er diesen Timotheus sein Kind im Glauben. Das heißt, Paulus ist ein geistlicher Vater für Timotheus. Und die hatten eine interessante Beziehung. Paulus war 30 Jahre älter als Timotheus. Da war ein rechtes Altersgefälle. Paulus war viel erfahrener, hatte viel mehr Einfluss. Und trotzdem geht er mit diesem Timotheus so wertschätzend um. So liebevoll. Ihr werdet es sehen, wenn wir weitere Stellen lesen in diesen Briefen. Und wie beginnt er den 2. Timotheusbrief, den er etwas später geschrieben hat? Timotheus, 1. Timotheus 1, 2, meinem geliebten Kind. Meinem echten Kind, meinem geliebten Kind. Mega, wie Paulus diese Beziehung zu Timotheus gepflegt hat, als geistlicher Vater und ihm ganz wichtig war, wie es dem Timotheus geht. Ich schreibe das hier mal hin. Paulus war für Timotheus sozusagen ein geistlicher Vater. Geistlicher Vater. Und ich schreibe hier auch Mutter hin. Geistliche Mutter. Schaut mal, 1. Timotheus 1, Vers 5. Entschuldigung, 2. Timotheus 1, 5. 2. Timotheus 1, 5. Da schreibt Paulus, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, dem Timotheus, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Hier erwähnt Paulus beim Timotheus seine Großmutter und seine Mutter. Das heißt, die Großmutter hatte auch einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, dass Timotheus Jesus gefunden hat. Und er erwähnt die Mutter. Die Mutter hatte eine ganz herausfordernde Ehe. Die Mutter von Timotheus. Sein Vater war Grieche. Jetzt stellt euch vor, die beiden hatten nicht einen gemeinsamen Glauben. Die konnten nicht miteinander beten. Die konnten nicht die Kinder mit den gleichen Werten erziehen. Ich stelle mir vor, dass diese Ehe sehr, sehr herausfordernd war. Da ist einerseits seine Mutter, die Lois, die hat alles in ihr Kind investiert, dass es Jesus findet. Andererseits ist da der Vater, ein Grieche, der glaubt an die griechischen Gottheiten, den Zeus, den Apollon, den Poseidon und so weiter. Da könnte man jetzt alle aufzählen. Und diese Mutter hat unter erschwerten Umständen den Timotheus erzogen. Da habe ich eine hohe Achtung. Und umso wichtiger war für ihn der Paulus, damit er auch von der Seite eines Mannes mitgeprägt wird, als junger Mann. Der Paulus, der in ihn investiert hat. Und wisst ihr, was ich auch noch interessant finde? Ich habe letztes Mal erwähnt, dass Johannes der Täufer ein Single war. Und er hatte den Auftrag, in der Geist und Kraft des Elia mitzuwirken, dass Väter sich wieder mit ihren Söhnen versöhnen. Und hier Paulus auch ein Single. Und er hat als Single eine ganz, ganz große Aufgabe darin gesehen, dass er in das Leben von jungen Männern investiert. Dass er sagen kann, ich werde zu einem geistlichen Vater. Und ich will das euch einfach mal so in den Raum mitgeben, dass ihr euch überlegt, gibt es in meinem Umfeld ein zum Beispiel ein Kind, ein Teenie, für das ich zu einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter werden könnte, das unter erschwerten Bedingungen aufwächst, oder zusätzlich zum Einfluss der Eltern, die Eltern darin unterstützen, dass ich mich um dieses Kind kümmere. Und da geht es nicht nur um ein Kinderprogramm, wo dann 10, 15 Kinder beisammen sind und man ihnen biblische Geschichten erzählt, ist auch wichtig, sondern da geht es um eine persönliche Beziehung. Überlegt euch mal, wer in eurem Leben geistlicher Vater oder geistliche Mutter ist oder gewesen ist. Ganz eine spannende Frage. Sind es deine Eltern, die dich zu Jesus geführt haben? Wer hat sonst noch Einfluss gehabt, dass du heute hier bist im Gottesdienst? Also, das ist das Erste. Paulus als Mentor von Timotheus. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar 2. Timotheus 1, Vers 3. Da schreibt Paulus: Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Das ist gewaltig. Paulus hat auch die Aufgabe übernommen, für sein echtes Kind im Glauben regelmäßig, und er schreibt sogar Tag und Nacht, zu beten. Und da können wir einen ganz großen Einfluss nehmen auf eine nächste und übernächste Generation, dass wir für sie beten, und zwar namentlich beten. Nicht nur allgemein, das ist auch schön, alle Kinder hier in der Gemeinde, sondern namentlich für diese Kinder beten und sie segnen im Gebet. Das ist etwas Wunderschönes. Und ich schreibe das hier mal hin. Das ist die nächste Stufe. Gebet ist für mich vorbildlich. Und dann noch eine weitere Stelle, 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Gewaltig! Von Kind auf kennst du die Heiligen Schriften. Da sind wir wieder beim Bibelentdecker. Mit den Kindern Bibel lesen, biblische Geschichten erzählen, Verse auswendig lernen, einen Wochenvers einführen in der Familie. Der hängt überall auf der Toilette, in der Küche, am Spiegel, im Badzimmer. Man lernt ihn auswendig und zum Beispiel am Sonntag macht man so die Runde, wer kann den auswendig aufsagen? Ist doch ein Erlebnis. Oder auch die Bibelbücher, die Reihenfolge der Bibelbücher. Ich hätte bald gesagt, Hinderschi und Fürschi auswendig lernen. Dass man sattelfest ist in der Bibel. Du kennst, Paulus ist es wichtig, dass Timotheus an der Bibel festhält. Und dann, wenn ihr weiterlest hier, dann heißt es, dass das Wort Gottes zuverlässig ist und wahr. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für geistliche Väter und Mütter, dass wir die Kinder, unsere Kinder im Glauben ermutigen, in der Bibel zu lesen, dass sie sich an der Bibel orientieren. Jawohl. Ich habe Das ist ein Bild von den Olympischen Spielen in Peking. Jetzt ist ja auch wieder Weltcup, ist Winter. Und bei diesen Olympischen Spielen habe ich etwas gelernt. Mich hat vor allem die Freestyler besonders beeindruckt. Freestyle mit Snowboard oder mit den Skiern wäre nichts für mich. Also ich würde da das einmal machen und dann die Bruchlandung und dann weiß ich auch nicht, was dann auf mich zukommt. Aber ich bewundere sie. Und etwas, das ganz wichtig ist für die Freestyler, ist der Grab. Der Grab, das heißt, dass ich während dem Sprung mein Teil unten irgendwo halte mit der Hand. Ihr seht hier einen Grab. Ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht Frontside Tailbone. Ich habe mir einige Grabs aufgeschrieben. Frontside Tailbone, Japan, Crail, Double Tail Grab und Spaghetti Grab. Schaut mal, kannst du ein bisschen durchblättern? Schaut mal, diese, das ist in der Mitte beim Snowboard. Wieder. Und das ist auf den Skiern, so unter der Bindung. Schauen, wie das da unten sich anfühlt. So. Ja. Oder der gefällt mir. Schaut mal, das Kreuz und der Grab ist gewaltig. Und wisst ihr, warum ich das sage? Bei unseren geistlichen Kindern ist es entscheidend, dass wir ihnen beibringen, dass sie im Leben, das sie vor sich haben, immer wieder diesen Grab machen. Und ich verstehe damit den Grab zur Bibel. So, zack, da ist es entscheidend, dass ich mich an der Bibel orientiere. Und jetzt gehe ich diesen Weg und ich vertraue auf das, was in der Bibel steht und ich weiß, Gott ist bei mir. Versteht ihr? Den Grab nach der Bibel. Darum zeige ich diese Bilder. Und schaut noch die nächsten zwei an. Da seht ihr einen ganzen Sprung. Und da oben kommt der Grab, das nächste Bild, dann ist noch etwas genauer. Oben in der Mitte seht ihr diesen weißen Handschuh. Und öffentlich dazu stehen, dass ich einen Bible Grab mache in meinem Leben, immer und immer wieder. Denn das Leben besteht ja auch aus waghalsigen Sprüngen, die wir machen müssen. Und denk daran, dein Sprung ist ungültig ohne den Bible Grab. Der hat keinen Wert. Und bezieh dich auf die Bibel. Damit kommen wir zum nächsten. Ich brauche hier die Farbe Blau. Diese Farben haben alle einen Grund. Rot habe ich so hingeschrieben für Jesus, Erlösung, Gebet, Bibel, an der Bibel orientieren, die ersten Schritte im Glauben. Und Blau steht für Transparenz. Ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen nicht alles im Griff haben, bevor wir geistliche Väter und Mütter werden können. Im Gegenteil. Ihr werdet es noch sehen. Ich schreibe hier mal Demut hin. Blau, transparent, wie der Himmel. Okay? Ist übrigens bei mir ein ganz wichtiges Thema, Transparenz. Dass ich auch bei meinen eigenen Kindern ein Vater bin, der zu seinen Fehlern steht, der um Vergebung bittet und ihnen vorlebt, was ein Leben mit Jesus heißt. Wenn wir die perfekten Eltern sein wollen, vermitteln wir unseren Kindern ein ganz gefährliches Bild. Die haben dann den Eindruck, die Eltern haben alles im Griff. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch als Eltern und geistlich Väter und Mütter transparent sind. Ich zeige euch, wie das Paulus gemacht hat. 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 16. Wieder im Timotheusbrief. Jetzt stellt euch vor, das schreibt Paulus dem Timotheus, seinem geliebten Kind im Glauben, 30 Jahre jünger. Da könnt ihr sagen, ist für ihn gar nicht wichtig. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich, und jetzt kommt Paulus mit seiner Karriere. Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Überströmend war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das ist Paulus. Total authentisch, echt, transparent. Ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Mörder. Und mir ist die Gnade von Jesus widerfahren. Wisst ihr, Gebet und Bibel, das ist gut, aber entscheidend ist, wie wir das leben, wie wir das ausleben. Und da bin ich wieder bei einem Thema, dass die Gnade vor dem Recht kommt. Die Gnade kommt zuerst. Mir ist bewusst geworden in der Vorbereitung, die 10 Gebote, die sind alle äußerst wichtig. Aber wisst ihr, was am Anfang steht? 2. Mose 20, Vers 1. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Punkt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zuerst kommt der barmherzige Gott, der Verständnis hat mit unseren Schwachheiten, mit unseren Gefangenschaften und der uns in eine Freiheit führen will. Und dann kommt unsere Reaktion aus Liebe, 10 Gebote. Natürlich habe ich keine anderen Götter neben ihm. Er hat mich aus der Gefangenschaft befreit. Natürlich und so weiter. Ehre ich Vater und Mutter, er ist für mich ein riesiges Vorbild und so weiter. Demut, noch eine Stelle dazu, 2. Timotheus 3. Ich finde es einfach faszinierend, ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. 2. Timotheus 3, 10 und 11 bis 11a. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel. Also, Paulus hat sich Timotheus so geöffnet, dass Timotheus sogar mit ihm vieles erlebt hat. Meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antioch, in Iconium, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allem hat er mich gerettet. Versteht ihr hier? Paulus lässt Timotheus an seinem Leben Anteil haben. Er nimmt ihn mit. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten. Und dann nehme ich grün. Okay? Ermutigung. Was ist das Ziel, wenn wir uns investieren in die Kinder, in die Teenies? 2. Timotheus 1, 6 bis 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Da hat Paulus mit seinem Kind im Glauben gebetet, ihm die Hände aufgelegt und es gesegnet. Wir haben schon früh, als wir Kinder bekommen haben, begonnen, diese Kinder zu segnen. Auch wenn sie aus dem Haus gingen, meistens Margret für die Kinder noch gebetet, wenn sie in den Kindergarten, in die Schule gingen, Hände aufgelegt und gesegnet. Und Paulus hat sein Kind im Glauben gesegnet und er hat damit bewirken können, dass Timotheus eine ganz besondere Gabe bekommen hat. Durch das Auflegen der Hände. Und jetzt hat er diesen Timotheus dafür freigesetzt. Zu einer Gemeinde, zu einer erweiterten Familie gehört, dass wir Kinder schon früh in die Verantwortung nehmen und dass sie die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, üben können, dass sie Fehler machen können, unbedingt, und dass sie daran wachsen können. Noch eine letzte Stelle hier aus den Timotheusbriefen, 2. Timotheus 2, 1 und 2, geht in die gleiche Richtung. Du nun, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Darum geht dieser Pfeil darüber hinaus. Warum? Jetzt kommt die nächste Runde. Jetzt ist dieses Kind mündig geworden im Glauben, geistlich mündig und in der Lage, eine nächste Generation geistlich zu zeugen. Ist doch wunderbar. Dann beginnen wir, dass wir uns zur Verfügung stellen als geistliche Väter und Mütter, dass wir den Kindern die Bibel lieb machen, dass wir für sie beten. Paulus schrieb Tag und Nacht. Dass wir demütig sind, transparent und dass wir Einblick geben lassen in unser eigenes Leben, auch in unsere Knörze und Probleme, die wir haben und wie wir mit der Hilfe Gottes damit umgehen und dass wir diese Kinder freisetzen und ermutigen, dass sie sich wieder in andere Leben investieren. Eigentlich habe ich jetzt schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Und ich bin sicher, es hat einige unter euch, die genau da dran sind. Denen habe ich aus dem Herzen gesprochen. Jetzt noch eine letzte Bibelstelle aus dem Kolosserbrief. Jetzt seht ihr den Unterschied, wenn Paulus zu Timotheus redet oder zu einer Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch etwas später. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, und wie nennt er ihn jetzt? Sagt er, mein Kind? Ja, mein Bruder, genau. Das heißt, es ist Paulus gelungen, den Timotheus so aufzubauen geistlich, dass er für ihn zu einem Bruder geworden ist. Und das ist das Allerschönste, dass er ihm auf Augenhöhe begegnet ist. Und dann natürlich weiter die Zielgruppe, die heiligen und gläubigen Geschwister in Christus zur Kolosse. Ich will euch jetzt eine Zeit geben, wo wir einfach jedes persönlich ganz still sind vor Jesus. Und überlegt dir in dieser Zeit, wer hat dich am entscheidendsten beeinflusst, dass du zum Glauben gekommen bist. Und dann danke Jesus für diese Person. Vielleicht lebt sie nicht mehr, vielleicht lebt sie noch. Ich habe nicht lange her etwas ganz Schönes erlebt. Ich habe Post bekommen von einem Pastor der FEG und ich dachte, was schreibt er mir? So Adresse von Hand geschrieben, so ganz ungewohnt und ein Brief. Und dann schreibt er mir, ich danke dir für die Zeit, wo ich bei dir in der Gemeinde mein Praktikum machen durfte. Ich habe geistlich so viel gelernt und ich bin so stark gewachsen. Und ich wäre heute nicht an dem Ort, wo ich bin, ohne dich. Und dann war ein Gutschein, 200 Franken, in einem edlen Restaurant. Und ich dachte, wow, das ist ja genial. Wenn du überlegst, wer ist dein Mentor, deine Mentorin, dass du zum Glauben gekommen bist, vielleicht, wenn diese Person noch lebt, könntest du doch auf sie zugehen und ihr einfach auch so aus der Retrospektive noch einmal herzhaft danken. Das löst so viel aus. Und dann habe ich mit der Margit ein... Wir haben diese 200 Franken nicht mal essen können. Das wär so viel. Okay. Und dann kannst du dir auch überlegen, ob du selber gerne einen Mentor hättest. Und du kannst selber auch Initiative ergreifen. Du kannst auf eine Person zugehen, zu der du das Vertrauen hast und sagen, du, ich würde das mega wertvoll finden, wenn du mich in meinem Leben etwas begleiten könntest, geistlich. Zweierschaft. Okay? Oder du überlegst hier, gibt es in der Gemeinde oder in meinem Umfeld, wo ich lebe, ein Kind, in das ich besonders investieren will. Mit Gebet, ihm Jesus lieb machen, geistlicher Vater, geistliche Mutter werden. Das sind so Hilfen für diese Zeit der Stille, die wir jetzt einfach ganz persönlich für Jesus haben.